Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute mit Nadine Romming und eurem Lieblingsschwaben. Nein, ich rede nicht von Nico, ich rede von mir, Benedikt Aaron Deutsch. Hallo Nadine.
Hallo Bene.
Nadine, wir beide dürfen heute ein bisschen über dich, deinen Lebensweg, deinen Berufsweg und deine Passion für die tollste Branche der Welt, Versicherungen, quatschen. Möchtest du einfach mal 2, 3 Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du machst und wie du in die Branche gekommen bist?
Ja, also ich bin die Nadine Romming. Ich bin 41 Jahre jung. Ich bin seit 2001 in der Versicherungsbranche, habe nämlich da erst meine Ausbildung zur Versicherungskauffrau gemacht, bis 2004 bei der Nürnberger Versicherung. Habe mich 2004 direkt selbstständig gemacht, erst als Mehrfachagentin, dann als Versicherungsmaklerin 2007. Und bin jetzt schon seit geraumer Zeit mit meinen Kollegen der Fermas tätig als Versicherungsmakler. Wir betreuen hier circa 6.000 Adressgruppen in etwa. Alles von der Hausfrau bis zum MDAX-Vorstand. Da bin ich vor allem eben auch für Gewerbekunden und selbstständige Freiberufler und die private Krankenvollversicherung zum Beispiel zuständig. Aber im Prinzip sind wir eigentlich Generalisten. Das heißt, wir machen alles. Und so ein paar Seminare gebe ich nebenher auch noch seit 2007. Und dementsprechend wird mir nicht langweilig.
Nadine, ich sehe das immer von außen und weiß, wie voll dein Terminkalender ist. Und ich tausche mich ja immer sehr gerne mit dir aus. Da bei ganz vielen Sachen, wo ich noch so richtig blank bin und keine Ahnung habe, da bist du einfach für mich ein Vorbild und ein Versicherungsbrain. Aber dazu kommen wir später. Jetzt löchern wir dich erstmal mit 5 schnellen Fragen. Okay. Und wie immer gilt, wenn ich das Gefühl habe, dass es dir unangenehm ist, dann springe ich entweder drüber oder bordtiefer, je nachdem, wie viel Spaß ich an der Frage habe. Frage Nummer uno. Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war mein Teddy, weil den habe ich nämlich noch immer.
Ich habe den auch, den habe ich letztens von meiner Mama wieder geholt. Der hat jetzt 33 Jahre bald auf dem Buckel. Und den werde ich im September vererben und hoffe, dass mein Junior den genauso gut findet wie ich.
Oh, sehr schön. Ja, ich habe meinen nicht vererbt.
Ja, okay. Aber gibt noch.
Gibt noch, ja. Okay. Sogar wieder repariert worden, nachdem meine beste Freundin ihren Hund mitgebracht hat und den in 35.000 Stücke zerfetzt hat.
Scheiße. Bei mir ist, also da merkt man halt Qualitätsware von Steif. Der ist echt immer noch, ist noch gut, mein Teddy.
Sehr gut.
Nadine, es ist also, normalerweise ist es nicht so chronologisch aufgebaut, aber gerade hatten wir es von der Kindheit. Jetzt kommt die Frage zur Jugend. Was war als Jugendlicher und was ist zurzeit deine Lieblingsbeleidigung?
Also ich habe ja hier, muss man dazu sagen, ja, also als Jugendlicher, ganz ehrlich, weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ich glaube, das sind dann Wörter, die darfst du heute gar nicht mehr sagen, weil bei mir ist das ja schon ein bisschen länger her. Aber ich habe hier so Ausmalpostkarten, wo ganz viele Beleidigungen drin stehen. Und letztens habe ich, das fand ich ganz lustig, Fickschnitzel. Finde ich gut.
Fickschnitzel ist stark, ja. Okay, was mir nie runtergeht und was ich immer sehr lustig finde, ist dieses, ich würde mich ja gern mit dir geistig duellieren, aber ich sehe, du bist unbewaffnet.
Ist auch gut.
Ja.
Ist auch gut.
Okay, also heute liebe ich die Fragen. Was ist das gesellschaftlich konstruiert weiblichste / männlichste an dir?
Das gesellschaftlich konstruierte weiblichste an mir.
/ männlichste. Also darfst du eins von beiden raussuchen oder beide, wenn du es aus dem Stegreif beantworten kannst.
Ich glaube, also männlichste, ich bin so ein kleiner blauer Mensch. Mhm. Also ich mag alles Zahlen, Daten, faktenmäßig. Und ich glaube, das ist ziemlich männlich, weil das hat dann auch irgendwie die Branche so aus mir gemacht. dass ich da eben ganz, ganz viel auf Zahlen, Daten, Fakten und vor allem eben auf Bedingungstexte beispielsweise achte.
Das wäre dann das Weiblichste an mir, dass ich genau so nicht bin. Und was wäre, und das Weiblichste an mir, das weiß ich aus dem Stegreif, weil ich das ganz oft zu hören bekomme. Ich trinke ja sehr, sehr ungerne Bier und wenn nur für die Geselligkeit. Und früher war das für viele echt immer ein Grund, mich als, wie sagt man da, ich liebe Wein deutlich mehr als Bier. Und das war für viele quasi eine weibliche Eigenschaft, weil Männer Bier trinken und Frauen Wein trinken. Und daher wäre das quasi hier meine Antwort auf die Frage. Weiß nicht, ob es jetzt passt, aber ich glaube, es wäre meine Antwort.
Ja, ist doch nicht schlecht. Ich meine, als weiblich würde ich dann vielleicht auch nochmal hinterher schießen, dass ich extrem wählerisch bin, vor allem beim Essen. Ich esse nichts aus dem Wasser, nichts aus dem Wald. Ich mag ganz, ganz viele Sachen nicht. Das ist, mein Mann sagt immer, du bist so kompliziert. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll, wenn man irgendwo zu Besuch geht. Das, ja.
Aber was war dein Lieblingsessen, Nadine?
Lasagne, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, das habe ich dich schon mal gefragt, was deine Henkersmahlzeit wäre und da hast du auch Lasagne gesagt. Also ja, immerhin, da bist du konsistent, konstant. Welcher Ablauf wird sich bei dir nie mehr ändern?
Wahrscheinlich, dass ich nach unten gehe und das Erste, was ich mache, ist mir einen Kaffee. In der Früh. Da habe ich überhaupt nicht vor, an diesem Ablauf irgendwas zu ändern.
Ja, okay, das verstehe ich. Ist gut. Also gibt deutlich schlechtere Sachen, zum Beispiel am Handy rumdatteln oder sonst irgendwas. Das ist mein Problem aktuell. Mhm. Und mir hat letzte Woche auch ein Kollege erzählt, er blockt, also sein Wecker klingelt um 7 und die erste Stunde am Tag nutzt er einfach nur, um am Handy rumzuspielen, TikToks zu gucken, Insta zu gucken, weil er sagt, dann hat er seine Sucht in Anführungszeichen befriedigt. Und dann braucht er das Handy quasi der ganze Tag für solche Sachen nicht mehr in die Hand zu nehmen. Auch eine Möglichkeit.
Ja. Ich habe dafür keine Zeit.
So, zack. Aber Nadine, vielleicht hast du da dafür Zeit. Ein befreundetes Pärchen streitet sich in deiner Anwesenheit über Geld oder deine Freunde zeigen dir am Tag nach dem kompletten Absturz ein Suff-Video von dir. Was ist dir unangenehmer?
Definitiv das Suff-Video.
Ganz klar. Ich glaube, da sind wir Gott sei Dank auch vorgeschädigt in unserer Branche, dass Streitigkeiten über Geld jetzt nicht ganz so schlimm sind.
Nö. Meistens wird man dann ja auch noch nach der Meinung gefragt und dann kann man sich da ein bisschen einbringen und ein bisschen die Wogen glätten vielleicht. Daher finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das Suff-Video ist definitiv schlimmer.
Absolut, absolut.
Ganz klar.
Geh ich mit. Damit sind wir mit 5 schnellen Fragen durch. Leider kam keine so richtig bösartige Frage, aber hast du Glück gehabt?
Puh.
So, Nadine, wir hatten es vorher, du hast 3, 4, 5 Sätze zu dir erzählt und wie du in die Branche gekommen bist. Woher kennen wir zwei uns eigentlich? Also ich weiß die Antwort, du darfst sie aber unserem Publikum erzählen.
Also wenn mich nicht alles täuscht, dann haben wir uns in der Gruppe Young Makler vom Kai Schmid und dem Christian König kennengelernt.
So ist es.
Glaube ich.
Ja. Ja.
Die ist ja vor ein paar Jahren gegründet worden. Ich weiß gar nicht mehr wann. 2023 hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Irgendwann so anfangmäßig, glaube ich mal.
Könnte auch hinkommen, ja.
Genau, und das fand ich ganz interessant. Und ja, daher kennen wir uns, ne?
Genau, das erste Mal ich gesehen dann DKM 23, daran erinnere ich mich noch. Und damit wären wir auch schon bei einem der ersten Sachen, die, glaube ich, in deinen Tagesablauf gehören, bevor wir jetzt nochmal auf deine Chronologie gehen. Du bist sowohl im Vorstand eines Interessenverbandes,
ja,
als auch sehr fleißig in unterschiedlichsten Facebook-Gruppen aktiv und fleißig am Helfen. Also ich habe von dir bisher, glaube ich, noch nirgends eine Antwort gelesen, die ich als schlecht empfunden habe. Und es gehört ja einfach auch ein bisschen Zeit und Muße dazu, sich in diesen Facebook-Gruppen herumzuschlagen. Und daher die ganz doofe Frage, warum tust du dir das an?
Ja, man muss ja auch ein bisschen so im Internet daddeln, habe ich jetzt gerade eben gehört. Manche machen es eine Stunde von 7 bis 8. Andere machen es, wenn sie Zeit dazu haben. Das mache ich jetzt beispielsweise. Ich würde es tatsächlich mal aufgliedern. Einmal in die ganzen Foren, diese ganzen Facebook-Foren, was es da nicht alles gibt. Das war ganz lustig, denn irgendwann 2014, nachdem ich schon ein paar Jahre, also 10 Jahre eigentlich selbstständig war, habe ich gemerkt, dass sich mittlerweile jetzt auch Leute im Internet austauschen über Versicherungssachen. Also ja, Personen, die eben auch in der Branche arbeiten. Und das fand ich ganz interessant. Und deswegen finde ich es immer ganz nett, Wissen weiterzugeben. Und so mache ich es jetzt beispielsweise auch in der Young Makler Gruppe. Oder ich bemühe mich zumindest immer, wenn es zum einen die Zeit zulässt und wenn die Kommentarfunktion dadurch nicht gesprengt werden würde. Ja? Dann kann ich da gerne was dazu schreiben. Aber wie gesagt, ja, das ist halt manchmal mehr und manchmal weniger, weil ich habe tatsächlich einen limitierten Faktor und das ist der Faktor Zeit. Und deswegen war ich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen eher weniger online, sage ich es jetzt einfach mal. Aber ich versuche halt immer mal wieder zu helfen, weil ich habe mir nämlich gedacht, vor allem eben bei den jungen Maklern, die eben gerade in die Branche gehen, ist es total schön, wenn man da auch mal den einen oder anderen Tipp bekommt von jemandem, der das schon länger macht, weil das hätte ich mir damals eben auch gewünscht. Ja, und deswegen mache ich das.
Also das finde ich überragend. Also nein, jetzt mal ernsthaft, es gibt leider Gottes auch Facebook-Foren, wo wenn man als Makler was reinschreibt, vor allem der jetzt vielleicht eine Spezialisierung hat oder nicht von allem so einen hundertprozentigen Peil. Die Antworten, die man teilweise bekommt, da geht es ja dann gar nicht darum, jemand weiterzuhelfen, sondern jemand bloßzustellen oder anzufahren. Also bei mir war es zeitweise wirklich so, es gab viele Facebook-Gruppen, wo ich niemals selber mir eine Frage gestellt hätte, weil ich gewusst habe, die Antworten sind nicht so, dass es weiterhilft, sondern leider Nein. Gottes geht es genau in die Richtung, wie wir oftmals in der Öffentlichkeit ja auch wahrgenommen werden, dass wir uns mit Ellenbogen gegenseitig bekämpfen, anstatt dass wir uns gegenseitig supporten und stark machen. Weil ich glaube, wenn du, ich oder irgendjemand anders einem anderen Kollegen weiterhilft, dann nehmen wir uns nicht gegenseitig das Geschäft weg, sondern wir sorgen vielleicht dafür, dass ein, zwei oder auch noch mehr Kunden dadurch deutlich besser beraten sind, was irgendwann auf die gesamte Branche wieder zurückfallen könnte, positiv zurückfallen könnte.
Ja, genau, das ist das Thema, was ich jetzt tatsächlich auch nochmal gesagt hätte. Denn bei dir ist es genauso wie bei mir, wir können nicht alle beraten und dementsprechend ist auch dem Kunden dann geholfen, wenn er gegebenenfalls jetzt einen Vermittler hat, den er vertraut und der ihm da dann auch den richtigen Weg aufzeigen kann. Und deswegen finde ich das tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Du hattest ja nach dem IGVM gefragt. Ja? Und da bin ich jetzt mittlerweile auch schon seit 14 habe ich ihn auf dem Schirm, seit 15 bin ich dabei. Ganz einfach, weil die ganzen großen Versicherungsmakler oder eben die Makler, wo ich mir selber gedacht habe, hey, die sind richtig toll, die machen richtig gutes Geschäft, die waren damals eben alle dort Mitglied und deswegen habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Bin, wie gesagt, seit 2015 da jetzt selber Mitglied und seit letztem Jahr jetzt als Schriftführerin auch im Vorstand, finde es total sinnvoll. Und ja, engagiere mich deswegen eben auch tatsächlich sehr gerne, weil ich die Branche beziehungsweise auch den kleinen Versicherungsmakler ziemlich gerne voranbringen würde. Und bei einigen Verbänden geht es eben erst ab einer gewissen Größe.
Aber ich glaube genau, das ist eigentlich echt beeindruckend und cool und ich sehe das ja bei mir selber auch. Ich bin in ganz vielen, sei es jetzt bei der BBG Masterclass, bei den 34ern, beim IGVM, wenn sich Leute zusammentun, die das gleiche Ziel haben, dann ist das im Zweifel immer so, dass egal ob man 2, 3 oder 4 Tage für sowas opfert, man auf jeden Fall als besserer Unternehmer, als bessere Netzwerke und wahrscheinlich auch fachlich besser wieder nach Hause geht. Daher ist es für mich der absolut richtige Ansatz und ich finde es richtig und wichtig, dass es diese Verbände, Gemeinschaften gibt und daher cool, dass du Schriftführerin im Vorstand bist. Was macht ein Schriftführer eigentlich? Das, was ich mir vorstelle, mitschreiben?
Auch, ja. Auch mitschreiben, einiges moderieren. Also wir haben ja zum Beispiel so ein internes Forum, da gucke ich immer, dass das alles passt, dass eben auch die Themen an der richtigen Stelle angeordnet sind, beispielsweise die ganzen Anträge zum Beispiel bearbeiten. Und ja, viele schreiben, Einladungen versenden und so weiter und so fort. Also das mache ich alles. Momentan bin ich dabei, eine neue Homepage zu erstellen. Das wird nämlich auch hier mal wieder Zeit. Und also auch da wird es mir in dem Falle jetzt tatsächlich nicht langweilig. Und wie du schon richtig gesagt hast, es ist eben ganz, ganz wichtig, dass man gewisse, sage ich jetzt mal, ja, Interessensgemeinschaften hat. Ne? Wie jetzt du zum Beispiel BBG Masterclass war das?
Ja, ja,
oder
genau.
Langmakler, ne? Je nachdem. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Verbände. Ich habe mich damals beispielsweise für ein IGVM entschieden, weil wir eben tatsächlich nur Versicherungsmakler sind. Mhm. Es dann nur um Versicherungen geht und ich auch einen gewissen Rückhalt von einem Verband erwarte, dass wenn ich als Makler tatsächlich angegriffen werde, dass ich mich dann gegebenenfalls auch zur Wehr setzen kann, wie jetzt beispielsweise die ganzen Verbraucherschutzzentralen, die hier ja jetzt momentan wegen der Unabhängigkeit abmahnen. Da ist es zum Beispiel so, da unterstützen wir jetzt tatsächlich ein Mitglied, der jetzt in die Berufung muss, weil er hat nämlich in erster Instanz gewonnen. Also wir haben den einzigen Versicherungsmakler, der sich momentan rein rechtlich wirklich unabhängig nennen darf. Aber wie gesagt, Verbraucherschutzzentrale ist in Berufung gegangen und da werden wir jetzt dann tatsächlich auch die Kosten dementsprechend übernehmen. Und das macht eben einen Verband tatsächlich auch aus, dass er eben auch hinter den entsprechenden Mitgliedern steht.
Wie wird so ein Verband dann finanziert?
Über die Mitgliedsbeiträge.
Okay.
Also bei uns ist es tatsächlich so, über die Mitgliedsbeiträge, es gibt natürlich noch andere ganz große Verbände, die dann eben auch in der Politik sind, wie es beispielsweise AfW, BVK und so weiter und so fort. Und die haben dann natürlich auch Mitgliedsunternehmen, die ja einen gewissen Beitrag bezahlen, wie jetzt irgendwelche Versicherer oder irgendwelche Pools, je nachdem. Da haben wir uns allerdings als IGVM tatsächlich dagegen entschieden, weil wir eben gesagt haben, wenn wir Geld von Versicherern nehmen, dann können wir nicht wirklich mehr zu 100% unabhängig agieren. Und deswegen haben wir gesagt, gut, das machen wir nicht. Wir werden nur aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Und ja, haben eben dann auch zwar eine kleinere, aber trotzdem eine Streitkasse.
Das klingt doch überragend. Du hast mir ein Thema, ein Thema wollte ich dir vorschlagen. Du bist dann aber direkt quasi zum zweiten weiter. Warum kannst du überhaupt so viel helfen, Nadine? Also so doof das klingt, ich lese manchmal Fragen, ich verstehe die Fragen kaum und wenn ich deine Antwort lese, gerade wenn es ins Gewerbegeschäft oder Ähnliches geht, wo ich wirklich völlig blank bin. Also auch wenn ich die Sachen lese, ich verstehe sie noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Warum kannst du das?
Weil ich es gelernt habe.
Okay, passt, wir gehen zum nächsten Thema. Nein.
Nee, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen ausholen. Ich mache ja tatsächlich Versicherungsschulungen schon seit 2007, also mittlerweile im 18. Jahr. Und das hat damals so angefangen, dass ich mich nach meiner Ausbildung für einen Strukturvertrieb entschieden habe und da relativ schnell gemerkt habe, dass bei denen die Kompetenzen wahrscheinlich woanders liegen, aber gegebenenfalls manchmal nicht im fachlichen Bereich. Und deswegen habe ich da eben dann erstmal angefangen, die ganzen Mitarbeiter zu schulen, was ist ein Hausrat, was ist eine Haftpflicht und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann 2006, 2007 habe ich meinen Fachberater für Finanzdienstleistungen und den Fachwirt für Finanzberatung gemacht. Und da bin ich dann eben darauf angesprochen worden, hey, du hast das schon mal gemacht, hättest du nicht Lust gegebenenfalls, die ich auch bei dem damaligen Bildungsträger zu engagieren. Und das habe ich, da habe ich mich dann tatsächlich auch beworben, war fast 10 Jahre bei dem Bildungsträger, bevor ich mich für die Deutsche Maklerakademie entschieden habe, 2017. Und erst 2017 war es dann tatsächlich so, dass ich hier auch sehr viel in die Gewerbeschulungen eingestiegen bin. Ich habe vorher schon Gewerbekunden gehabt, also ich wusste schon, wie ich das Ganze eben behandeln muss. Und ja, bin jetzt zum einen für die für die Deutsche Maklerakademie, für die DMA, für die DVA, für die Deutsche Versicherungsakademie und für den BWV hier im gewerblichen Bereich unterwegs. Und kann deswegen auch die ein oder andere Frage beantworten. Zumindest wenn es kurz ist. Wenn ich dir darüber eine Schulung halten müsste, dann verweise ich wahrscheinlich auf die ein oder andere Schulung.
Krass. Und jetzt wirklich auch hier wieder die völlige Laienfrage, weil ich finde, das gehört ja auch tendenziell dazu, wenn man jetzt am Endkunde ist, einfach auch sagen zu müssen, man kann im Zweifel als Benedikt Arundeutsch oder als jeder andere, man kann nicht alles. Ich glaube, es wird brutal schwer, alles in der Tiefe extrem gut beraten zu können. Und ich erlebe es manchmal, dass mich Leute irgendwo fragen, Menschen mit einer Firma, dass da irgendeine Frage kommt, ich schaue, dass ich so, boah, ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung. Und die gucken mich dann an wie ein Auto, weil sie irgendwo sagen, hey, aber das ist doch dein Job. Weil dann sagen muss, nicht ganz, mein Job ist eher Privatkunden in den und den Bereichen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, ich möchte wirklich fitter in Gewerbe werden, wie würdest du vorgehen?
Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, du könntest jetzt den Fachwirt zum Beispiel machen. Ja, Fachwirt, Versicherung und Finanzanlagen, der jetzt mittlerweile dann bald durch den oder jetzt schon durch den neuen Bachelorstudiengang zum Beispiel abgelegt oder beziehungsweise abgelöst wird. Nicht abgelegt, sondern abgelöst. Und ansonsten könntest du auch dir in irgendeiner Form Expertenlehrgänge ansehen, wie jetzt zum Beispiel den Experten betriebliche Haftpflichtversicherung oder Experte Firmen- und Gewerbekunde, je nachdem. Also da gibt's einiges. Und zum anderen ist es halt immer noch so, erstens Learning by Doing und zweitens habe ich ganz, ganz viele Bücher auch in meinem Schrank, die in irgendeiner Form über technische Versicherungen, über Transportversicherungen und so weiter und so fort handeln, die ich mir dann eben auch nochmal selbst angeeignet habe. Ne? Gerichtsurteile lesen ist auch immer ganz interessant. So könnte man da drauf kommen, aber es dauert, es geht nicht von heute auf morgen.
Ja, und es klingt wirklich tatsächlich, ich war einmal bei einer Schulung, da ging es um Maschinenbruchversicherung. Ich bin zur Mittagspause, bin ich gegangen, weil es mir wirklich keinen Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, bevor ich was über Maschinenbruch lerne, gibt es in diesem Bereich ganz andere Sachen, die ich mir aneignen muss, dass dieses Seminar in irgendeiner Art und Weise für mich Sinn ergibt. Ich habe es aber rausgehört, es ist tatsächlich so eine Mischung aus, es gibt keinen komplett richtigen Weg und sowohl, sag mal wirklich, den Titel erwerben, also diesen Weg gehen, Bachelor Professional in Versicherung und Finanzanlagen, / Fachwirt und spezifische Schulung für einzelne Produkte.
Genau, zum Beispiel. Ja. Und dann weißt du eben auch, wenn man so ein großer Liebherr-Bagger umfällt, wie das Ganze dann gehandhabt werden muss.
Oder ich frage dich.
Du fragst mich, genau.
Ich bin mir noch nicht ganz, ganz sicher. Wenn ihr jetzt jemanden habt, der sagt, hey, Gewerbe interessiert mich, weil ein Gewerbevertrag ist im Zweifel deutlich mehr wert als 10 Privathaftpflichtverträge. Ja. Kann ich es im Gewerbe ähnlich machen wie jetzt im Privaten, dass ich sage, ich suche mir eine Zielgruppe, also wie ich sage, ich mache jetzt nur noch Maurer, ich mache nur IT-Buden, oder ist es im Gewerbe sinniger, sich auf einzelne Produkte zu spezialisieren oder kann man das gar nicht so pauschalisieren?
Also ich glaube, wenn du tatsächlich in die jeweilige Branche einsteigen möchtest, dann würde ich mir da echt eine Zielgruppe suchen. dann würde ich da entweder auf Handwerker gehen und dann weiß ich nämlich, was braucht der an Haftpflichtversicherung, was braucht der an Inhaltsversicherung, der braucht eine Autoinhaltsversicherung beispielsweise, weil der ja mit seinem ganzen Handwerkzeug immer rumfährt, mit seinen ganzen Werkzeugen und ähnliches. Also da würde ich dann tatsächlich auf eine Zielgruppe gehen, weil der Handwerker, der braucht nämlich was ganz was anderes, wie jetzt beispielsweise ein Arzt, ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater oder eine Apotheke. Die haben ganz andere Fragen. Die haben auch Fragen dann zu Versorgungswerken, was jetzt beispielsweise der Handwerker nicht hat. Das heißt also, wenn du tatsächlich einsteigen möchtest, dann würde ich mir eine Zielgruppe suchen, mit der du dich jetzt nicht wirklich identifizieren kannst, aber mit der du gut klarkommst.
Verstanden. Ist, ganz polemische Frage, ist Handwerker gleich Handwerker?
Nee. Nee, natürlich nicht. Also es kommt ganz drauf an. Ich meine, Freiberufler ist ja auch nicht gleich Freiberufler. Da gibt es den Architekten, da gibt es den Steuerberater, den Rechtsanwalt, den Arzt. Und unter den Ärzten gibt es dann wieder unterschiedliche Punkte, genauso wie bei den Rechtsanwälten eben auch. Und deswegen, nee, Handwerker ist tatsächlich nicht gleich Handwerker. Also wir sind Generalisten, wir haben keine Zielgruppe, deswegen kann ich da jetzt tatsächlich hier nicht sagen, wie du das am schlauesten anstellst, weil wir mittlerweile von unserem Empfehlungsgeschäft leben. Aber würde ich jetzt jemanden direkt ansprechen, dann würde ich mir zum Beispiel irgendwelche Punkte suchen, von jemandem, der beispielsweise Hausmeisterdienste anbietet oder ähnliches. Oder ich würde mich nur auf die Maler und Lackierer spezialisieren. Oder ich würde mich eben nur auf die Trockenbauer, die würde ich alle mal ansprechen. Und da kannst du nämlich dann eben gucken, welche Versicherung bietet, welche Deckungskonzepte für welche Handwerksgruppen zum Beispiel an.
Verstanden. Das heißt, wirklich da auch nochmal in die Tiefe reingehen und sagen, ich möchte Experte für Maler werden, ich möchte Experte für Elektroniker werden und nicht quasi Handwerker.
Genau. Okay. Wie es zum Beispiel ja auch Makler Verstanden. Für Hausverwalter oder ähnliches gibt. Ne?
Es ist wirklich spannend. Ich kann es immer manchmal nur gar nicht greifen, als ich 2012 mit dem Ganzen angefangen habe und dann viele Jahre in der AO war. Hätte ich das nie gedacht, dass das geht, dass du wirklich sagen kannst, ich kann eine Sache besonders gut, sondern da würdest du ja wirklich so großgezogen, so nach dem Motto, du musst alles so ein bisschen können und im Zweifel dann einfach auch machen, auch wenn du es nur ein bisschen kannst.
Genau.
Aber da hast du mir eine gute Überleitung gegeben. Wir haben jetzt quasi zwei große Themen in deinem Arbeitsalltag abgehakt. Einmal der Interessensverband und die Arbeit in der Community, unter anderem in unserer Young Makler-Gruppe zum Beispiel, und deinen Bildungsauftrag als, wie sagt man da, Referentin?
Würde ich jetzt so betiteln, ja.
Also bei vielen anderen würde ich jetzt den Haken dran machen und sagen, die Woche ist wahrscheinlich voll. Jetzt hast du aber in deiner Eröffnung auch gesagt, du bist auch noch Maklerin in einem Maklerhaus.
Genau, das ist ja eigentlich meine Hauptaufgabe.
Nadine, wie geht das?
Ich glaube, durch Reinwachsen und durch effektives Zeitmanagement. Weil ich bin ja auch nur die Hobbymaklerin, also die Teilzeit arbeitet, weil ich habe nämlich nebenbei auch noch zwei Kinder und eine Familie und ein Haus. Und deswegen ist es tatsächlich ganz, ganz viel Zeitmanagement. Wie man das entsprechend plant. Heute Abend habe ich zum Beispiel die erste Vorlesung für technische Versicherungen bei dem neuen Bachelorstudiengang. Und dementsprechend musst du es halt planen, ne? Da brauchst du halt jemanden, der dann auf die Kinder aufpasst und der sie dann gegebenenfalls auch zu Bett bringt, weil das dauert halt bis 8:30 und dementsprechend, ja. Und vorher berate ich noch meine Kunden, genau.
Das heißt, so ein durchschnittlicher Arbeitstag ist schon ordentlich getaktet. Und wie genau macht ihr das jetzt quasi nochmal bei euch im Maklerunternehmen? Berätst du quasi einen Kunden in allem oder leiht ihr euch die Kunden aus oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es kommt drauf an. Ich bin ja bei unserem Maklerunternehmen tatsächlich noch die Einzige, glaube ich, die das Ganze im selbstständigen Bereich mache. Das heißt, da haben wir eine Provisionsteilung zum Beispiel vereinbart. Es gibt einmal die Kunden von meinen Kollegen und es gibt meine Kunden. Und bei meinen Kunden ist es so, dass ich eben der Hauptansprechpartner bin. Und da mache ich auch ziemlich viel. Was ich allerdings immer abgebe, ist Baufinanzierung, Finanzanlagen. Das macht bei uns zum Beispiel der Jörg. Betriebliche Altersversorgung macht bei uns der Dirk. Und alles, was Altersvorsorge beispielsweise betrifft, das macht bei uns auch der Jörg. Also das gebe ich dann tatsächlich auch sehr gerne ab. Dann haben wir eben eine entsprechende andere Teilung. Und ansonsten innerhalb der Fermas, wo ich eben auch Gesellschafterin bin, ist es so, dass wenn es jetzt um die Fermas-Kunden geht, dass wir das tatsächlich intern aufteilen. Also je nachdem, was für ein Kunde das bei uns ist, ist das ein A-Kunde, ist das ein B-Kunde, ist das ein Kunde, der bei uns zum Beispiel auch eine Service-Pauschale vereinbart hat, hat er dann tatsächlich seinen festen Ansprechpartner, aber auch der verweist dann beispielsweise bei einer Krankenvollversicherung wieder auf mich, weil Krankenvollversicherung mache in dem Falle nur ich bei uns. Und im gewerblichen Bereich zum Beispiel auch auf unseren Geschäftsführer, der das auch mitmacht, oder eben auch der Sachbereich. Der Philipp macht private Sachversicherungen. Also da teilen wir das auch schon wieder auf und haben wir einen Vertragskunden, wird er von uns vom Service-Team betreut. Also von unseren Backoffice-Leuten und wo wir eben beispielsweise auch die Auszubildenden haben.
Verstanden. Das heißt, es ist schon so, sagen wir, in den Themen, die, ich nenne es mal, einfach ein bisschen schwieriger sind, wird quasi mehr oder weniger eine Kundenleihe betrieben. Und wer im Zweifel nachher die Privathaftpflicht aus der Schublade zieht, ist dann auch nicht mehr ganz so wichtig. Weil ich glaube, es gibt so das einfache Sachversicherungsgeschäft, nenne ich das immer. Das ist so der Kundenshop, den wahrscheinlich jeder im Zweifel ganz gut beherrschen kann. Und dann gibt es halt ein, zwei oder drei Spezialisierungen, je nachdem, wie umfangreich die sind und auch wie viel Lust man auf die ganze Thematik hat.
Ja, so ist es.
Also ich weiß wirklich, 2019 bin ich mit einem riesen Bauchladen gestartet, weil ich komme ja ursprünglich aus der Baufinanzierung, gehört aber auch inzwischen zu den Sachen, worauf ich überhaupt gar keine Lust mehr habe und jetzt mit 5, 6 Jahren Abstand auch merke, es ist gut, dass ich es nicht mehr mache. Ich könnte es immer noch irgendwo auf Stammtischniveau beraten. Da wird mir auch jeder glauben, dass ich einen Plan davon habe. Wenn man aber ganz ehrlich zu sich selber ist, dann kannst du es halt irgendwann nicht mehr alles machen, wenn du es nur ein- oder zweimal im Jahr machst.
Ja, klar. Gut, wir machen es jetzt nicht nur ein- oder zweimal im Jahr, wir machen das ja öfter. Das Problem ist, glaube ich, allerdings nur, dass wir eben gesehen haben, dass wir irgendwann auch an unsere Grenzen, auch im zeitlichen Bereich und auch im nervlichen Bereich vielleicht auch mal dran stoßen, weil du brauchst eben deine entsprechenden Ansprechpartner, die du bei komplizierten Sachen auch einfach mal fragen kannst. Und vor allem ist es eben auch so, dass wir relativ schnell gemerkt haben, wir möchten das machen, was uns Spaß macht. Und weil nur dann hast du ja auch langfristig tatsächlich Freude an deinem Job. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir teilen uns das jetzt so auf, wo jeder am meisten Vergnügen dran hat, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn du mir jetzt mit einer Lebensversicherung, mit einem Dreitopf-Hybrid-Modell kommst, ey, ich sag's dir, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Und das gebe ich lieben gerne ab. Und versichere dir dafür gerne einen Baukran oder einen Bagger oder sonst irgendwas. Das mache ich viel, viel lieber als ein Dreitopf-Hybrid-Modell. Finde ich gut.
Okay, das heißt, ich speichere ab. Nadine findet 2-Topf-Modell besser als 3-Topf-Hybrid.
Das hast du jetzt interpretiert, das habe ich, glaube ich, gar nicht so gesagt, aber
Das hast du absolut nicht so gesagt.
Wenn du eine Einschätzung möchtest, dann kenne ich jemanden, der sich damit furchtbar gut auskennt, und das ist bei uns der Jörg. Ich würde dich dann einfach mal weiterleiten.
Ich überlege mir inständig, ob ich das möchte oder nicht. Ich habe aber noch 2 Themen, die mich wirklich sehr interessieren. Du darfst dir raussuchen, mit welchem wir starten. Das ist einmal das Thema Prozesse, Effektivität und Servicevereinbarung, Servicepauschal.
Fangen wir mit den Prozessen an.
So, Jetzt haben, jetzt hast du erzählt, dass dein Tag getaktet ist, weil du quasi ganz viele unterschiedliche Sachen auch hast. Wie bekommt man das Punkt A hin, dass das Ganze funktioniert? Wie wichtig sind dabei aber auch funktionierende Prozesse und worüber gestaltet ihr die?
Funktionierende Prozesse ist das A und O, ganz ehrlich. Wir sind jetzt mittlerweile seit 2012 alle vier, so wie wir sind, zusammen. Ich bin zwar erst später eingestiegen, aber so wie wir uns kennen, sind wir in der Konstellation seit 2012. Und wir streiten uns jede Woche um Prozesse. Also das musst du, krass, dir tatsächlich, ja, so vorstellen, dass mein Mann immer an mir kopfschüttelnd vorbeigeht und sagt, was diskutiert ihr da die ganze Zeit? Und es ist halt wirklich so, dass wir uns mehrmals die Woche zusammensetzen. Das heißt also, die Geschäftsleitung zum Beispiel, die aus uns vielen besteht, die setzt sich immer montags zusammen, entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde, wo wir eigentlich nichts anderes als über aktuelle Themen und Prozesse sprechen. Genauso wie einmal im Jahr eine Woche bei der Hauptversammlung, oder wir nennen es Hauptversammlung, aber wir stecken eben dann tatsächlich eine Woche nur den Köpfe zusammen, wie wir Prozesse in irgendeiner Form optimieren können. Und das machen wir seit ungelogen 10 Jahren. Ja. Und diese eine Woche, ich seit 4, glaube ich, 2021 bin ich eingestiegen, ja. Und das ist halt was nie aufhört. Und das ist auch das Schlimme daran. Wenn wir uns jedes Mal die Köpfe einschlagen, dann denke ich mir, boah, sind wir weit hinten und sind wir weit zurück. Und wenn ich dann mich mit anderen Maklern austausche, dann denke ich mir, ach, so schlecht sind wir ja gar nicht. Aber es ist halt auch ganz viel zeitliche, du musst halt ganz viel Zeit reinstecken. Ne? So.
Ich finde, das ist immer ein ganz gutes Beispiel, wenn ich jetzt meine Großeltern zum Beispiel nehme. Die hätten jetzt gerne ein iPhone. Und ich weiß genau, wenn mir jetzt ein iPhone gibt, funktioniert das Ganze absolut nicht mehr. Warum funktioniert's? Nicht mehr, nicht weil das iPhone sich von heute auf morgen geändert hat, sondern weil sie vor 15 Jahren eigentlich entschieden haben, was das angeht, sich nicht weiterentwickeln zu wollen und quasi nicht ihre Hardware, ihre Software zu verbessern. Und genau so, finde ich, geht's ja ganz oft mit dem, was gerade bei uns im Business passiert, mit KI, mit Automation, mit Digitalisierung. Wenn du nicht jeden Tag, jede Woche, jeden Monat versuchst, dran zu bleiben, Sachen neu zu denken und im Zweifel auch mal zu sagen, es war jetzt 10 Jahre ganz gut, aber jetzt müssen wir es doch anders machen, weil wir haben jetzt ganz andere Möglichkeiten oder eine andere Ausgangssituation, dann wirst du irgendwann ganz arg den Anschluss verlieren an dem, was da draußen passiert.
Ja, definitiv. Vor allem ist es in den letzten Jahren auch, ich rechne immer seit 2004, es ist währenddessen, ist Check24 dazugekommen, einige Vergleichsportale gibt es schon wieder nicht mehr, aber Check24 hat sich jetzt beispielsweise durchgesetzt. Das ist ja auch immer was, womit man umgehen muss, wo man eben auch wieder seinen Weg finden muss. Und jetzt eben kommt ganz neu die KI dazu. Gut, im Versicherungsbereich ist jetzt ChatGPT noch nicht das Maß aller Dinge, aber das wird kommen, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann muss man sich auch wieder umschauen und gucken, wie positionieren wir uns. Und was macht uns in dem Falle tatsächlich, oder ja, welchen Nutzen hat der Kunde von uns? Ne? Weil es geht immer mehr Richtung Internet und dementsprechend musst du eben auch ganz, ganz ehrlich schauen, wie du dich positionierst. Vollkommen richtig, wer da nicht immer an sich arbeitet, der hat irgendwann den Anschluss verpasst. Ja.
Also es gibt da einen ganz, ganz schönen Satz, der, glaube ich, letzte Woche auf der Vacation vom Makler und Vermittler Podcast wirklich wahr gefallen ist. Die KI wird uns nicht ersetzen, aber die KI wird die Leute ersetzen, die sie nicht nutzen. Und deswegen glaube ich, dass viele Prozesse, die halt ganz lang funktioniert haben, jetzt anders gedacht werden können, weil es im Zweifel extrem viel Zeit spart. Ich hatte damals noch im Außendienst einer Bausparkasse. Ich hatte mein Unterschriftenpad damals vergessen. Das musstest du so an Laptop reinklemmen und dann konnte der Kunde quasi unterschreiben wie auf so einem schlechten Postteil früher. Und ich habe das vergessen, bin wieder zu mir ins Büro gefahren und bin wieder zum Kunde gefahren, habe quasi da dann beim Einparken mein Auto an einem Bordstein hängen lassen, sodass die 300 Euro, die ich für den Bausparvertrag damals verdient war, für die Felge doppelt und dreifach wieder draufgegangen sind. Damals war es aber verboten, beziehungsweise rein rechtlich nicht möglich, einen Kunde irgendwie digital per Fernabsatz oder Ähnliches unterschreiben zu lassen. Und heute würde ich niemals mehr zu einem Kunde rausfahren und sagen, bitte, ich brauche hier eine Unterschrift. Sondern allein das geht ja jetzt über einen funktionierenden Prozess voll digital, wenn man das möchte.
Also ich habe damals in meiner Ausbildung habe ich noch so einen Außendienstkoffer bekommen. Hast du den damals auch noch bekommen? So ein Außendienstkoffer, wo ein Drucker drin war, ganz, ganz viele Anträge, teilweise 3, 4 Durchschläge. Und als Azubi bin ich auch immer in den Aktenschrank gegangen und habe irgendwelche Versicherungspolicen raussuchen müssen.
Krass. Nein, Nadine, da bist du aber auch 2, 3, 9 Jahre älter als ich. Nee, aber okay. Ich freue mich, das zu hören, weil das ist tatsächlich was mich in meinem kleinen Versicherungsladen hier echt immer wieder beschäftigt. Wie handhaben andere das? Kostet es nur bei mir unfassbar viel Zeit, sich quasi mit Prozessen zu beschäftigen, auf die Zukunft einzustellen? Oder geht es größeren Marken und Häusern da nicht ganz ähnlich, beziehungsweise vielleicht sogar noch viel mehr so?
Definitiv. Also ich glaube, es ist auch immer so eine Frage. Wir haben halt immer das Ziel vor Augen, unsere Makleragentur voranzubringen. Und du brauchst halt auch immer in irgendeiner Form so einen kleinen Motivator. Ne? Wie jetzt zum Beispiel die Gewissheit, dass du KI in der Zukunft einfach nicht mehr wegreden kannst, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und unsere Kunden brauchen auch immer einen Motivator, um eine Altersvorsorge zu machen, um einen BU-Vertrag zu machen oder ähnliches. Und es hängt halt immer ganz, ganz viel mit der eigenen Motivation ab, finde ich. Und solange man noch motiviert ist, finde ich, kommt man auch immer weiter als anders. Sagen wir es mal so.
100% unterschreibe ich. Genau so. Damit kommen wir zum für mich sehr spannenden Thema Servicevereinbarung. Ich habe eine sehr präzise Frage. Wieso, weshalb, warum?
Also dazu muss man sagen, wir arbeiten ja jetzt mittlerweile seit 10 Jahren an unserer Servicevereinbarung. Na, die wird immer wieder umgeschrieben, die wird immer wieder ergänzt und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil wir festgestellt haben, dass es da draußen Kunden gibt, die genauso wie wir ein zeitliches Problem haben und die auch dafür Geld zahlen, zu sagen, hey, ich habe die und die Aufgabe, ich habe das und das Problem, bitte nehmt mir das ab. Also wir haben jetzt zum Beispiel Servicevereinbarungen, die wir mit dem Kunden schließen, wo er uns monatlich bezahlt. Und wir damit zusätzliches Geschäft zum einen natürlich generieren, aber auch zusätzliche Leistungen erbringen. Also das hat tatsächlich jetzt nichts mit der Vermittlerleistung an sich zu tun, sondern wir erbringen zusätzliche Leistungen. Wir beraten beispielsweise seit 2011, 2012 beraten wir online. Das mussten wir damals wegen dem BAV-Projekt. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele Kunden, die von uns eben online beraten werden wollen. Und diejenigen, die wirklich noch einen Außendiensttermin haben möchten, sowas zum Beispiel, das sehen wir jetzt als zusätzliche Dienstleistung an.
Verstehe ich.
Oder zum Beispiel die ganze Sache mit der Postumleitung. Also die Versicherungsgesellschaften schicken uns die Post, wir scannen das ein, wir stellen es dem Kunden zur Verfügung. Der hat damit im Prinzip eigentlich nichts mehr zu tun, außer wir sagen ihm, hey, hier musst du noch was machen, ansonsten ist das alles zu deiner Info. oder eben Aufbereitung der Unterlagen für einen Steuerberater oder eben dann auch tatsächlich Sachen, die wir an Rechtsanwälte abgeben, wie jetzt zum Beispiel Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und so weiter und so fort. Das ist bei uns in der einen oder anderen Servicevereinbarung mit dabei. Und es sind halt einfach zusätzliche Arbeiten, die wir für unsere Kunden machen, wo wir uns auch nochmal so ein kleines zweites Standbein aufgebaut haben.
Also geht es quasi im Endeffekt wirklich darum zu sagen, hey, guck mal, das ist eigentlich unsere Aufgabe als Versicherungsmakler. Ja. Wir können aber auch noch X, Y, Z zusätzlich anbieten, aber halt gegen Einwurf Münze dann. Und ABC haben wir sowieso schon gemacht, müssen wir aber gar nicht und können wir nur weitermachen, wenn du eben auch da dafür Münze einbürst.
Die Umstellung ist dann von dem, also beim Kunden, der das gewohnt war und der es jetzt eben dann nicht mehr bekommt, das ist ein bisschen mühsam. Aber ja, zum einen, es lohnt sich. Ein Rechtsanwalt arbeitet auch nicht umsonst, ein Steuerberater arbeitet auch nicht umsonst. Warum sollen es wir dann tun? Nur weil wir es schon immer getan haben. Das hat jetzt allerdings nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Form eine Servicepauschale nehmen und dann nur noch Honorarverträge vermitteln, sondern das ist tatsächlich so nochmal Zusatzleistungen, die wir eben entsprechend anbieten, gegen Einwurf entsprechender Münze oder Scheinen, je nachdem.
Welche Währung, ja. Nee, verstanden. Ich glaube aber tatsächlich, also auch das ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt und ich glaube, es ist richtig und wichtig, auch hier wieder sowohl für den eigenen Umsatz als auch für das Standing nach außen, wenn man dem Kunde zeigt, ich habe ein Preisschild und ich bin nicht der Bittsteller, der im Zweifel alles für dich macht. Ja.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du auch weißt, was deine Arbeit wert ist als Vermittler. Finde ich ultra wichtig, weil ansonsten hört die Arbeit irgendwann nicht mehr auf, habe ich so das Gefühl. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir sind in dem Falle nicht der Bittsteller. Und da ist es eben auch ganz wichtig, gegebenenfalls dem einen oder anderen Kunden zu sagen, so, ich stelle mir meine Arbeit so und so vor und wenn das nicht passiert, beispielsweise die 50. Mahnung, die flattert innerhalb von einem Jahr ein, bei dem einen Kunden, dann muss man halt auch irgendwann die Zusammenarbeit auch mal beenden. Das macht aber jede Branche macht das. Nur bei unserer Branche sehe ich das halt manchmal nicht. Aber wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben eine gewisse Größe. Wir haben auch ein gewisses Know-how und einen gewissen Arbeitshintergrund, dass wir eben sagen, wir können uns auch die Kunden aussuchen, die wir gerne betreuen würden, die wir auch gerne intensiv betreuen würden, sage ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend muss es ja für den Kunden und für uns passen. Das ist ja nicht das Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass es nur für den Kunden passt, ne?
Es muss auf beiden Seiten passen. Ich glaube, wenn ich jetzt einen jungen Makler hätte, der wirklich ganz frisch in die Branche startet, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, fang direkt mit Service-Pauschalen an und sag zu 80% aller Kunden nein. Aber ich glaube, wenn man irgendwann auf dem Markt ist und auch eine Daseinsberechtigung und sei es eine Online- oder Offline-Reichweite hat, dann ist es definitiv irgendwann ein Schritt, der als Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerin passieren
muss.
Ja,
aber das ist ja auch ganz klar, weil als Jungmakler hast du auch ganz andere Themen, die dich jeden Tag beschäftigen. Du musst ja gucken, wie du deinen Bestand ausbaust, du musst gucken, wie du deine Fixkosten deckst und so weiter und so fort. Und sobald das in irgendeiner Form irgendwann mal planbar ist für dich, dann kannst du dir auch wieder ein freies Zeitfenster schaffen, wo du sagst, ich führe jetzt das und das ein, aber deswegen habe ich auch gesagt, wir tüffeln da seit 10 Jahren dran rum und das ist eben nichts, was du von heute auf morgen einführst und dann auch so belässt, sondern wir diskutieren das wirklich mindestens einmal im Vierteljahr, ob man da in irgendeiner Form was verändern müsste.
Nee, verstanden, finde ich gut. Es war bei mir zum Beispiel letztes Beispiel aus meiner eigenen Historie noch. Ich hatte einen Kunden, der mich wirklich im Monat 3 bis 4 Stunden gekostet hat. Oftmals dann wirklich auch mit Sachen, wo ich heute sagen würde, ist eigentlich gar nicht meine Aufgabe. Jetzt war das aber bei dem Kunden so, dass der halt damals für mich Bestandsprovision pro Monat irgendwo 350 bis 400 Euro wert hatte. Wo dann einfach, so doof es klingt, damals es so war, die 3 bis 4 Stunden waren nervig jeden Monat. Aber wenn ich einen Stundenlohn umrechne, war der immer noch gut für damalige Verhältnisse. Und ich hatte die Zeit. Ich hatte damals nicht jeden Tag 8 Stunden mit 5 Terminen, sondern ich habe halt 4 Stunden wirklich am Unternehmen gearbeitet und 4 Stunden geraten, was ich jetzt machen sollte. Das heißt, wenn ich da 3, 4 Stunden für jemanden aufgebracht habe, der vielleicht über alle Maße anstrengend war, dann war das okay. Und deswegen war das ganz lang einer meiner wichtigsten Kunden und der hat mir, sag mal, die ersten 2, 3 Jahre meiner Selbstständigkeit echt weitergeholfen. Auch wenn du nervig war.
Ja, klar. Deswegen sage ich ja, du hast als Einsteiger in der Branche hast du ganz andere Probleme, mit denen du dich beschäftigst, als wenn du jetzt seit 20 Jahren in der Branche drin bist. Und dementsprechend musst du deinen Tagesablauf ja auch planen. Ganz klar.
Absolut. Nadine, du darfst jetzt noch aus dem Bauch raus 3 Tipps an Jungmakler geben oder an Makler geben, die Bock haben auf das Gewerbegeschäft, wie du starten würdest und was dir jemand an die Hand geben würdest. Wenn es nachher nur 2 sind, ist auch okay.
Also Tipp Nummer 1, ja, einfach mal ein paar Grundlagenschulungen besuchen. Ne? Also Grundlagen aneignen, weil ohne Grundlagen tatsächlich wäre mir jetzt wahrscheinlich das Risiko sogar ein bisschen zu hoch. Ne? Es geht halt da doch um ein höheres Wirkungspotenzial, sage ich jetzt einfach mal. Und dementsprechend sollte man da schon ein bisschen wissen, wo den jeweiligen Kunden tatsächlich der Schuh drückt, beziehungsweise wie man was absichern sollte. Und Tipp Nummer 2 ist einfach mal Learning by Doing. Das heißt also, wie ich jetzt beispielsweise Kunden anspreche oder ähnliches, da ja entweder dann natürlich das Social Media Profil drauf abstellen oder viele machen es ja immer noch so, die gehen ja durch diese ganzen Gewerbegebiete, ne, und gehen da von Haustier zu Haustier sozusagen. Und ja, da muss man einfach für sich das Thema finden, wie spreche ich am besten den Kunden an. Ne? Das ist so, das sind so die 2 Tipps, die ich geben würde, wenn jemand sagt, hey, wie komme ich an Gewerbekunden, such dir deine Zielgruppe, informier dich vorher und dann probier einfach mal, wie du die Kunden entsprechend am besten ansprichst. Du kannst dir natürlich auch entsprechende Schulungen dazu kaufen. Aber zum einen ist es so, du bist immer, also die Typen sind ja auch bei den Versicherungsmaklern total unterschiedlich oder bei den Versicherungsvermittlern. Nein. Und dementsprechend gibt es da eben keine Schablone, die man einfach irgendwie drauflegen kann, sondern der eine kann eben mit dem und der andere kann mit dem. Und deswegen, ja, Learning by Doing.
Das hast du schön gesagt. Und natürlich Pro-Tipp Nummer 1 wäre, ein Seminar bei Nadine Romming zu buchen.
Auf alle Fälle.
So, und damit verabschieden wir uns hier und heute. Wir haben jetzt fast 1 Stunde miteinander geschnackt. Nadine, es war mir ein innerliches Blumenpflücken.
Mir auch. Vielen Dank.
Makler-Vermittler-Podcast, over and out.